Der RTL.de Podcast. Das Interview.
Solange ein Mann wie Frank-Walter Steinmeier unbehelligt dieses Amt ausüben kann, kann ja hier auch nichts anders werden. Mhm. Wir müssen einen Steinmeier vor Gericht sehen. Wir müssen einen Lauterbach vor Gericht sehen. Nur leider müssen wir natürlich erstmal wieder die Justiz herstellen, die solche Menschen überhaupt fair und ordentlich verfolgen würde. Denn mit einem Steffen Habart an der Spitze der Justiz gehe ich nicht davon aus, dass Ähnliches passiert. Wann ist der Schaden so groß, dieser antideutschen Politik der deutschen Regierung, dass sie es nicht mehr weitertreiben können? Es wird irgendwann zu einer ähnlichen Situation kommen wie in der Corona-Situation, dass die Verantwortlichen versuchen werden, sich davon abzusetzen. Mhm. Und das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen.
Es sind verrückte Zeiten. Nach über 2 Jahren Pandemiepolitik und damit einhergehenden historischen Grundrechtseinschränkungen sind wir gegenwärtig mit der allweitigen Gefahr eines dritten Weltkrieges konfrontiert. In Deutschland macht parallel dazu eine kleine Gruppe linker Klimaaktivisten auf sich aufmerksam mit fragwürdigen Aktionen. Unsere Innenministerin reist derweil nach Katar und trägt dort neben dem FIFA-Präsidenten eine Regenbogenflagge. Es scheint alles aus den Fugen geraten zu sein. Darüber und viele weitere Themen möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast, dem Arzt, Unternehmer und Publizisten Dr. Paul Brandenburg. Guten Tag, Paul. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Lieber Flavio, ich danke dir für die Einladung.
Ja, lieber Paul, zunächst vielen Dank, dass du hier heute da bist. Und für die Zuschauer, wir sind per Du, wir kennen uns, daraus wollen wir keinen Hehl machen. Es sind politisch hochspannende Zeiten, die wir hier gerade erleben. Gleichzeitig kann es aber auch sehr gefährlich sein, öffentlich seine Meinung kundzutun, wie du schon am eigenen Leib Anfang dieses Jahres erleben musstest. Bevor wir jetzt einsteigen und diesen ganzen Wahnsinn, der da draußen vor unseren Augen gerade stattfindet, einmal unter die Lupe nehmen, vielleicht zu Beginn: Wie geht es dir und wie erlebst du die gegenwärtigen Umbrüche, lieber Paul?
Also vielen Dank, mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Wahnsinn, weiß ich gar nicht. Ich habe dem zugehört, was du da so aneinandergereiht hast. Jetzt kam ja noch was dazu. Jetzt ist ja gerade rausgekommen, dass Lauterbach sich selbst entführen wollte, also dass das LKA Rheinland-Pfalz eigentlich die Entführung von Herrn Lauterbach plante. Ich bin ja schon gefühlt irgendwie einen Schritt drüber hinaus. Ich finde es gar nicht mehr irre oder gefährlich. Ich finde es nur noch unterhaltsam und grotesk. Es ist absurdes Theater. Mhm. Man weiß gar nicht mehr, was den als Nächstes einfällt. Mhm. Nancy Faeser steht da in vollem Übergewicht in einem Sportstadion und trägt als gute Faschistin eine Armbinde. Da denken sie sich, hat die Frau mal historische Bilder gesehen der deutschen Vergangenheit, dass sie sowas tut? Dann kommt raus nebenbei, dass da ein LKA-Mann federführend bei der Entführung beteiligt war. Man kann sich das alles nicht mehr ausdenken. Mhm. Ja, würden wir uns diese Geschichten zurechtlegen und daraus Stories machen, würde jeder sagen, das ist aber überzogen. Das ist völlig unglaubwürdig, das Drehbuch. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich morgens aufstehe. Also wenn jetzt direkt vor meinen Augen ein UFO landen würde und irgendwelche Außerirdischen steigen, ich wäre gar nicht mehr überrascht. Das würde sich eigentlich so reinfügen in die Steigerung der Ereignisse. Mm, mm. Und ich glaube, man kann es nur noch mit Humor sehen. Mm. Wenn man das Teil ernsthaft bedenkt, was da passiert, dann muss man verzweifelt werden, oder?
Ja, und Stichwort Humor. Die Washington Post gibt mittlerweile auch ganz offen zu, dass die Mehrheit der Covid-Toten geimpfte Menschen sind. Das steht da ganz offen zu lesen. Lauterbach hebt die Impfpflicht in der Pflege auf. In einigen Ländern fällt jetzt ja auch die Quarantänepflicht. Das heißt, man hat zurzeit so ein bisschen das Gefühl, das ganze Corona-Thema ist so am Auslaufen. Hm. Hast du dieses Gefühl auch?
Nein, gar nicht. Also die Frage ist ja, was ist das Corona-Thema? Und das hat auch bei mir eine Weile gedauert, aber ich bin der festen Überzeugung, das halte ich auch für evident, dass Corona ein Symptom war eines grundlegenden Problems. Wir leben ja in einer 1984-Verfilmung, in der Verfilmung dieses Orwell-Buches. Hm. Dieses Regime, das hier gerade herrscht, hat es am Beispiel Corona und jetzt auch am Beispiel Gender und anderen Themen ja vollbracht, dass Worte ins Gegenteil verkehrt wurden. Wie bei Orwell. Krieg ist Frieden, Wahrheit ist Lüge, ne, und Freiheit ist Sklaverei. Ein Mann ist eine Frau ist ein Mann, je nachdem, was er sich aussucht. Eine Impfung ist ein Arzneimittel, was keine langfristige positive Immunwirkung mehr hat. Eine Pandemie ist eine Labortestungsüberhäufigkeit, die nichts mehr mit der klinischen Korrelation zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass das vorbei ist. Ich glaube, der Begriff Corona, der hat sich abgenutzt, weil er einfach nicht mehr taugt. Die Menschen sehen jetzt, dass der Schaden deutlich größer war, eben dieser ganzen Gegenmaßnahmen, als er irgendwie einen Nutzen hätte haben können. Das heißt, man versucht, aus der Nummer rauszukommen. Lauterbach hat ja mitnichten selber diese Impfpflicht, die Sektorale, irgendwie aufgehoben. Der hat sich ja bis zuletzt dagegen gestemmt und hat dann seinen Widerstand aufgegeben, weil ihm wahrscheinlich auch im Kabinett der Letzte gesagt hat, Karl, wenn du das jetzt nicht sein lässt, dann geht's über die Klinge. Mhm. Also der klammert sich bis zum Ende an dieses Corona-Thema. Aber Scherz beiseite, es ist ja ein Drama, was da passiert ist. Der Schaden, den dieser Gewaltverbrecher Karl Lauterbach gerissen hat, und das sage ich ohne jede Ironie, der Mann ist einer der schwersten Gewaltverbrecher der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er hat sehenden Auges, im vollen Bewusstsein, was er dort tut, Millionen Menschen genötigt, sich mit einer Substanz behandeln zu lassen, die kein Impfstoff ist, aufgrund einer Krankheit, die keine Pandemie darstellt, ja, hat sie, wenn sie sich weigern, aus der Existenz getrieben, wenn sie Pfleger, Ärzte oder andere waren, wenn sie dann ihren Job verloren haben, Millionen und Abermillionen Kinder und Jugendliche geschädigt, die ihre Sozialkontakte nicht hatten, die jetzt depressiv geworden sind. Wir kennen alle die Studien und Zahlen, mhm, was die Suizidrate und Vorhaben bei Kindern und Jugendlichen, ja, haben. Es ist ein riesiges Drama. Mhm. Und nach Corona kommen nun andere Themen der wirklich der Logikumkehrung. Mhm. Gerade wieder gehabt, das letzte Possenspiel. Katar ist böse, das böse Emirat. Wir haben jetzt zwar jahrelang Vorbereitung gehabt, bis diese Fußball-WM kam. Am Tag der Fußball-WM fällt den Finanziers, nämlich ARD und ZDF, die 200 Millionen dafür bezahlt haben. Oh mein Gott, da ist ja die Menschenrechtssituation nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das darf man gar nicht schauen, das ist böse, mit denen darf man keinen Kontakt haben. In der nächsten Woche verkündet Robert Habeck, dass wir nun gerade einen Gasliefervertrag mit diesem Land abschließen. Also Flavio, das kann man sich alles nicht mehr ausdenken, mhm, aber das Muster darin ist, dass den Menschen heute gesagt wird, A, darfst du nicht tun, A ist böse und schlecht, und am nächsten Tag wird ihnen gesagt, so jetzt ist A gut und richtig. Mhm. Und der Dümmste weiß, logisch ist das nicht zu erklären, das ist ein Widerspruch. Die Lektion dahinter ist über 1984. Mhm. Wenn die Partei sagt, es ist so, dann hast du nicht zu hinterfragen, dann hast du zu gehorchen. Mhm. Und wir erleben das insbesondere den ostdeutschen Mitbürgern dieses Landes, das verdammt bekannt vorkommt, dieser, mhm, Mechanismus.
Ja, Stichwort 1984, ich würde mit dir gerne auch einen Blick rüber ins ferne China werfen. Mhm. Denn dort, jetzt vergangenes Wochenende, ich vermute, du hast es mitbekommen, sind die Menschen zahlreich auf die Straße gegangen. Unser Bundespräsident Steinmeier meinte jetzt kürzlich in einem Interview mit dem Deutschlandfunk, dass er zutiefst besorgt nach China blicke und hat China aufgerufen, die Wahrung der Menschenrechte weiterhin zu achten.
Treppenwitz, oder?
Ist ein guter Treppenwitz der Geschichte. Zum einen, wie siehst du die Proteste in China gegen die dortige Zero-Covid-Politik und wie schätzt du auch die Aussage unseres Bundespräsidenten ein?
Also den ersten Teil kann ich relativ kurz machen. Ich bin kein China-Experte, ich traue es mir kaum zu. Mm. Die Bilder, die wir sehen, die sind ja dystopisch. Das Wort wurde oft bemüht, nicht? Du hast bis zum Horizont Containerdörfer, die ja wofür eigentlich gebaut werden. Zur Isolation von Infizierten, zur Internierung von Kritikern. Du siehst Wasserwerfereinsätze gegen Menschen, die zum Teil dann über Meter weggeschleudert, gegen Wände knallen. Das ist eine Katastrophe, was da passiert. Mm. Man liest, dass in China Protest gegen Xi Jinping hochkommt, dass also der große Parteiführer kritisiert wird. Ich kann nicht einschätzen, wie bedrohlich das für die KP dort ist. Scheinbar ist es das, sonst würde sie nicht so hart durchgreifen. Mhm. Der Witz an der ganzen Angelegenheit im überhaupt nicht komischen Sinne ist, dass der gleiche Spalter, Hetzer und Faschist, der Frank-Walter Steinmeier ist, aus meiner Sicht ist dieser Mann die Verunglimpfung des Amtes des Bundespräsidenten in Person. Es ist ja verboten, den zu verunglimpfen in seinem Amt. Steinmeier tut genau das. Er hetzt gegen Ungeimpfte in diesem Land. Er nennt Russland das Angesicht des Bösen, in dem wir uns, das dem unser Land gegenübersteht. Also er entmenschlicht seine Gegner, seine politischen Gegner. Er spricht ihnen Existenzrecht ab. Er ruft andere zur Denunzierung auf. Wieder in seiner letzten Rede, die er da gehalten hat, dass die Deutschen sich wehren müssten gegen die da also Kritik dran übten, das seien Demokratiefeinde. Dieser Mann, der hervorragend in das chinesische Unterdrückungssystem passen würde, entblödet sich nun nicht, so zu tun, als würde er für Menschenrechte einstehen. Er hat selber das, was in China jetzt zu sehen ist, als Ähnliches in Deutschland geschah, diffamiert. Dieser idiotische Wort von der Spaziergang hat seine Unschuld verloren, das stammt von ihm. Ja. Also man kann da schon fast nicht mehr drüber lachen. Nein. Mhm. Und ich sag dir ganz ehrlich, solange ein Mann wie Frank-Walter Steinmeier unbehelligt dieses Amt ausüben kann, kann ja hier auch nichts anders werden. Mhm. Wir müssen einen Steinmeier vor Gericht sehen. Wir müssen einen Lauterbach vor Gericht sehen. Nur leider müssen wir natürlich erstmal wieder die Justiz herstellen, die solche Menschen überhaupt fair und ordentlich verfolgen würde. Denn mit einem Steffen Habert an der Spitze der Justiz gehe ich nicht davon aus, dass Ähnliches passiert.
Mhm. Ja, jetzt sehen wir ja, dass viele einen Rückzieher machen. Es kam noch zu keiner öffentlichen Entschuldigung. Aber ich habe jetzt gerade gestern...
Kretschmer. Kretschmer, der sächsische Ministerpräsident, so verklausuliert, verzeiht es ihm, sagte, da wurde auch viel falsch gemacht, das müssen wir erstmal einräumen. Es fehlte, ich bedauere meine Mitschuld, aber er hat es so gesagt. Komischerweise hat man in den Staatsmedien davon ganz wenig gesehen.
Ja, das war in einer öffentlichen Anhörung und er war da eben in Gespräch mit Bürgern seines Landes, die ihn damit eben konfrontiert hatten. Ja. Kann ich jedem mal empfehlen, sich die ganze Sendung reinzuziehen, geht, glaube ich, über 2 Stunden auf YouTube zu finden. Alena Bulix, die Vorsitzende des Ethikrates,
die Ethikbüchse genannt,
hatte jetzt auch gerade gestern verkündet, dass wohl zur Zeit der Pandemie junge Menschen sich nicht in ausreichendem Maße um junge Menschen gekümmert worden sei.
Schockierend, oder? Hätten wir nicht gedacht.
Genau, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, so langsam wird der herrschenden Politelite bewusst, was die letzten 2,5 Jahre da schiefgelaufen ist. Karl Lauterbach, du erinnerst dich, Kitaschließung war ein Riesenfehler, hat er sich öffentlich eingestanden bei einer Pressekonferenz.
Ja. Glaubst du, es wird ihnen jetzt erst bewusst? So ist die Frage. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das wussten die. Jetzt wird ihnen bewusst, dass sie sich da zurückziehen müssen. Der Druck wird so groß, dass sie sich versuchen abzusetzen von dem, was da passiert. Drosten ist aus der Öffentlichkeit verschwunden. Er hat ja als Diva erklärt, das digitale Leben interessiere ihn nicht mehr. Ach guck, da kill surprise. Ne? Das Gegenteil war ja bisher der Fall. Herr Drosten ist verschwunden. Nun werden ja Indizien kommen ja ans Licht, die nahelegen, dass Herr Drosten eventuell ein Meineid begangen hat. Das kann justiziabel sein, nicht im Rahmen seiner Aussagen über die Gain-of-Function-Forschung im Schriftsteller kommen. Ein Lauterbach setzt sich ab von bestimmten Dingen. Frau Alenia Brix versucht irgendwie vergessen zu machen, was da geschah. Ich glaube nicht, dass denen jetzt bewusst wird, dass es falsch war. Die würden das heute wieder tun. Die haben ja in keiner Weise Reue ausgedrückt. In keiner Weise haben sie thematisiert, ob sie selber Fehler gemacht haben. Sie formulieren in der dritten Person, man hat irgendwo vielleicht nicht. Aber selbst einzugestehen, zu sagen, ich habe mich geirrt, ich bin schockiert, dass ich so dumm war, das wäre ja eine menschliche Regung. Nichts dergleichen findet statt. Ich nehme keinem dieser Täter ab, dass er ansatzweise bereut, was er getan hat. Die würden das morgen wieder tun.
Wir werden einander viel zu verzeihen haben.
Jens Spahn.
Jens Spahn, mein Gesundheitsminister.
Ich weiß nicht.
Hat das damals schon kommen sehen?
Ja. Jens Spahn, über den man viel sagen muss vielleicht auch und davon wenig Positives hat, vielleicht noch vergleichbar mit Markus Söder. Ein unglaubliches Talent dafür, Stimmungen aufzunehmen und rechtzeitig auf die richtigen Dinge zu setzen. Herr Spahn hält sich natürlich, wie jeder gute Politiker das tun sollte, immer noch eine Tür auf. Ja? Niemand, nobody's perfect und man darf ja da nicht zu überheblich sein. Jens Spahn hat das sehr früh bemerkt. Aber warum auch? Weil er natürlich sehr früh den größten Bockmist gebaut hat. Die Maskenaffäre, nicht? Das Kaufen von OP-Masken für 4,50 Euro, das Stück auf Steuergeld. Entschuldigung, ich muss immer wieder lachen. Das ist der einzige Weg, das zu verarbeiten, ohne zu verbittern. Herr Spahn wusste ja als einer der Ersten, wie viel Mist gebaut wurde und hat dann ein Buch vorgelegt, in dem er sinngemäß versucht, Markus Söder die Schuld zu geben für seine eigenen Maßnahmen. Da steht ja sinngemäß drin, nicht? Söder war's, ich war's, bin's nicht gewesen. Das ist alles unglaublich erbärmlich. Und ich sehe an keiner Stelle den Willen zur Aufarbeitung. Und das, glaube ich, wird die entscheidende Herausforderung in nächster Zeit sein, diese Menschen zur Verantwortung zu ziehen. Und damit meine ich nicht in irgendeiner Form Schmähungen und Rache und einen solchen Unsinn, sondern einen rechtsstaatlichen, vernünftigen, transparenten Prozess, um zu verhindern, dass Ähnliches nochmal vorkommen kann.
Ja, das würde wahrscheinlich nur mit einer breiten Bewegung tatsächlich stattfinden können. Die sehen wir auch auf den Straßen, aber das sind nicht mehr die Proteste gegen Corona oder den Ukraine-Krieg, Inflation und so weiter, sondern das ist gegenwärtig, sind das die Klimaproteste. Wir sind hier in Berlin, das können wir, glaube ich, auch ganz offen so sagen. Ich bin vorhin hier hingefahren und stand im Stau und habe sofort gedacht, da ist jetzt wieder ein Klimaprotestant unterwegs.
Ich bin Berliner, ich weiß, dass das auch immer andere Gründe haben kann. Aber
das kann auch durchaus andere Gründe haben, um da jetzt meine Frage noch anzuschließen. Jetzt haben wir ja ich habe es in der Einleitung schon erwähnt, 2,5 Jahre historische Grundrechtseinschränkungen. Von den jungen Menschen war kaum etwas zu hören. Jetzt der Fokus auf die Klimaproteste. Wie erklärst du dir das, dass die jungen Menschen, wenn ihnen ihre Grundrechte eingeschränkt werden, scheinbar nicht auf die Straße gehen? Aber wenn es um ein übergeordnetes Thema wie den Klimaschutz geht, der ja durchaus wichtig ist, aber so erstmal sicherlich keine Grundrechte einschränkt, wobei man darüber ja auch mit einer Luisa Neubauer trefflich diskutieren kann. Wie erklärst du dir das, dass jetzt gegen dieses Thema so eine Bereitschaft steht, sich an Autobahnen festzukleben, Kunstgemälde mit Kartoffelbrei und Öl zu beschmieren, aber gleichzeitig während Corona man zu Hause blieb und solidarisch seine Mitmenschen geschützt hat?
Das erkläre ich mir dadurch, dass die Motivation aus meiner Sicht immer die gleiche ist. Klimaproteste, Ukraine-Solidaritätsbekundungen, Transgender-Aktivismus, MeToo-Debatte, es ist alles das Gleiche. Die Botschaft ist, wir sind die Guten. Das ist das, was die Grünen ja hervorragend kapitalisieren. Das ist ihr politisches Merkmal. Sie moralisieren ihre Interessensthemen, sie moralisieren ihre politische Agenda und gehen an die Öffentlichkeit mit der Botschaft, wenn du gegen uns bist, bist du nicht nur auf der falschen Seite der Geschichte, du bist ein böser Mensch, du bist amoralisch. Die Botschaft bei all diesen politischen Aktivismen ist, wenn du bei uns bist, dann kämpfst du für die Minderheit, das Recht, dann bist du selbstlos, dann bist du bereit, Opfer zu bringen. Und wenn du gar gegen uns bist, dann bist du, machen wir es kurz, ein Antisemit. Das ist immer eine ganz schnelle Trias, nicht? Du bist rechts, bist Nationalist und dann bist du natürlich auch Antisemit. Das geht ganz, ganz schnell. Das hat hervorragend funktioniert im Kampf gegen die AfD. Das haben wir viele, viele Jahre erlebt. Ich sage immer wieder, aus meiner Sicht gibt es Nazis in der AfD. Und in der CDU und in der SPD. Sie haben die AfD über viele, viele Jahre als rechtsantisemitisch Nazi geframed. Und dieses gleiche Muster geht gegen alle Kritiker. Der Corona-Kritiker wird in internen Schulungspapieren der Berliner Polizei durch den Antisemitismusbeauftragten zusammengenannt mit Nazis und Attentätern auf Rabbiner. Es gibt ein Papier, ich habe es kürzlich verlesen, da werden dann die Polizisten zur Schulung gebeten. Antisemitismus hat viele Gesichter, Anschläge auf Rabbiner, demonstrierende Nazis, Corona-kritische Demonstrationen der Querdenker. Also, dieser Mechanismus ist immer der gleiche. Bei der Ukraine haben wir es auch gesehen. Mhm. Die Menschen strömen auf die Straße ohne jede Information darüber, was passiert, was die Hintergründe sind und stehen mit der Ukraine und bekunden Solidarität. Na klar, ich bekunde reflexartig Solidarität mit dem Underdog, mit dem geholfen werden muss und beschäftige mich kaum mit den Hintergründen. Wir haben immer diesen gleichen Mechanismus. Mhm. Und so sind diese, kann sie nur verwirrte junge Menschen nennen, die sich ja im hysterischen Zustand auf irgendwelche Autobahnauffahrten kleben. Was sie da tun, ist hochgradig irrational. Es reduziert nicht CO2. Es führt nicht zu zum Beschäftigen mit dem Thema. Es ist Aktionismus, hirnloser Aktionismus, der aber kontextualisiert wird oder geframed wird als das moralisch Richtige. Und das ist das Kernproblem dieser Zeit, dass eine, sagen wir, wohlstandsdegenerierte Generation, zu der ich ja auch schon gehöre, ein alter Mann aus deren Sicht, aber ich bin auch im Frieden aufgewachsen, der Überfülle von allem, ja, der vermutlich damit zum großen Teil ein Schuldgefühl auch übernommen hat, bei all dem, was ich abbekomme und bei dem Elend, was ich irgendwo sehe, möchte ich etwas tun und etwas zurückgeben. Das halte ich für menschlich normal. Und diesen Zustand hat sich eine kluge Parteistrategie der Grünen zunutze gemacht und mit diesem Schuldgefühl, mit dieser Bereitschaft zum Schuldgefühl, diese Menschen in genau das manipuliert. Man will das Richtige tun, man will mal Opfer bringen und bildet sich ja dann ein, dass man eine Art mutiger Held ist, wenn man vor dem Brandenburger Tor für die Ukraine demonstriert. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten.
Stichwort Gratismut.
Gratismut, genau. Das ist eine der schönsten Wortschöpfungen überhaupt aus der letzten Zeit, ist Gratismut. Herrlich, da mag ich die deutsche Sprache wieder so präzise so auszudrücken. Das ist es, wir leben im Zeitalter des Gratismutes.
Ja, und Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, hat auch kürzlich konstatiert, dass die Klimaaktivisten oder Extremisten, wie sie auch von vielen genannt werden, nicht unter Beobachtung gestellt werden. Er sprach auch von kreativen Klimaaktivisten. Wie schätzt du zum einen seine Position und zum anderen auch diese Aussagen ein?
Ja, das ist eine Suggestivfrage natürlich, lieber Fabio. Ich weiß, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Landesamt für Verfassungsschutz Berlin treue Leser meines Kanals sind, das wahrscheinlich auch treue Mithörer meiner Telefonate. Herr Haldenwang, gehe ich mal davon aus, beobachtet mittlerweile seinen damaligen Chef Hans-Georg Maaßen, der Vorgänger als Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz war. Maaßen sagt ganz klar, diese Menschen sind Staatsfeinde. Das sagen sie auch ganz offen, ne? Der die diese letzte Generation, spricht von Anschlägen auf Pipelines, die sie durchführen wollen, Störung kritischer Infrastruktur. Sie blockierten bereits Rettungsfahrzeuge. Es ist immer noch unklar, ob der Tod dieser Fahrradfahrerin eine Folge davon ist. Also das sind Menschen, die sind bereit, Gewalttaten zu begehen, um die Infrastruktur der Gesellschaft zu zerstören. Mhm. Also mehr Staatsfeind geht nicht. Und Herr Haldenwang, der eine politische Marionette seiner Chefs ist, wie Herr Habert als Pseudorichter am Bundesverfassungsgericht, argumentiert die politische Linie dieses Regimes und macht ganz deutlich, dass unsere Geheimpolizei politisch ist. Mhm. Und das ist ein katastrophaler Zustand. Das ist ein Zustand, der mehr noch als dieses Freidrehen von solchen Menschen wie Annalena Baerbock wirklich die Grundfesten unseres Rechtsstaates erschüttert. Mhm. Und der Vorgänger, einer der letzten Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der Herr Papier, sagte in einem Vortrag kürzlich, dass dieses Regime täglich das Fundament unseres Rechtsstaates weiter zerbröseln lässt. Und über diesen Umstand, der ist schockierend, wenn ein Vorgänger des Verfassungsgerichtspräsidenten so etwas sagen muss. Mhm. Ich sage, wir leben in keinem Rechtsstaat mehr.
Mhm. Du hattest jetzt in einer deiner Posts auch Bezug genommen auf den Umgang mit den Klimaaktivisten und hast ausgeführt, dass du das selbstverständlich, ist ja klar ersichtlich, kritisch siehst, was diese Menschen den Protest, den diese Menschen auf die Straße bringen. Gleichzeitig hast du jedoch auch gesagt, dass du dich immer hinter sie stellen würdest, wenn es darum geht, dass sie beispielsweise, wie in Bayern das jetzt der Fall ist, unter Präventivhaft gestellt werden. Kannst du das einmal ausführen, warum du, also, weil gleichzeitig ist es ja ganz klar, wir hatten es jetzt auch hier in Berlin letzte Woche erlebt, dass der Flughafen blockiert worden ist. Gleichzeitig, wie gesagt, werden hier wichtige Autobahnen blockiert. Mhm. Also es sind doch Strafen erforderlich, um diesen Aktivisten auch zu zeigen, hier ist eine gewisse rote Linie und die solltet ihr nicht überschreiten, oder?
Unbedingt. Ich habe sogar geschrieben, ich würde sie aktiv befreien, was wieder eine Straftat wäre. Gefangenenbefreiung ist ja nicht erlaubt. Weiß ich aus meiner Zeit bei der Polizei. Ich habe bekanntermaßen für den gleichen Staatsschutz mal gearbeitet, der mich jetzt verfolgt. Ich würde diese Menschen aus dieser Präventivhaft befreien, weil ich es für einen barbarischen Akt des Antirechtsstaates halte, Menschen ohne Verurteilung, ohne gerichtliche Verurteilung in Haft zu nehmen. Aus ganz grundsätzlichen Erwägungen, aus ähnlich grundsätzlichen Erwägungen, bin ich gegen die Todesstrafe, die natürlich eine viel drastischere Maßnahme ist. Ich bin überzeugt, dass diese Aktivisten Straftäter sind bei dem, was sie tun. Ich weiß als Pilot, dass für Eingriffe in den Flugverkehr empfindlichste Strafen verhängt werden können, die finanziell ruinös sind. Der Staat hat also das gesamte Instrumentarium, um diesen Tätern, kann man sagen, wirklich die wirtschaftliche Existenz zu nehmen. Das könnte er tun. Und wenn das alles so ist, muss ich mich fragen, warum werden diese Menschen unter Umgehung dieses rechtsstaatlichen Weges präventiv bis zu einem Monat eingekerkert? So sehr ich diese Menschen ablehne, und ich habe sogar gesagt, wenn ich in einem solchen Stau stehen und es ist Winter, dann würde ich sofort meine 10 Liter Wasserkanister rausholen und ihnen dann helfen, sich an der Straße festzumachen mit Eis, weil ich das, furchtbare Nötigung empfinde ich das. Aber die Beweislage ist klar, die Instrumente sind da. Dann ist es die Aufgabe eines Staates, in dem Gewaltenteilung existiert, diese Menschen abzuurteilen, zu bestrafen, auch hart zu bestrafen und im rechtsstaatlichen Weg zu gehen. Wenn wir es aber zulassen, dass der Staat diese Grenzen aufhebt und mit Mitteln des Polizeirechts, und die Polizei gehört zur Exekutive, die gehört zur Regierung, wenn die Regierung also unter Umgehung der Justiz geradezu präventiv einkerkern kann, dann ist ein Grundrechtsschutz des Bürgers aufgehoben, den wir brauchen. Denn heute lachen wir noch über die Aktivisten, die es verdient haben. Und morgen sitzen wir selbst in der gleichen Zelle. Aus ganz anderen Gründen. Weil Herrn Söder eingefallen ist, dass Herr von Witzleben vielleicht gefährlich ist, wenn er morgen auf Sendung geht. Ja? Die Freiheit dieser Menschen ist meine eigene Freiheit. Und die Freiheit des Andersdenkenden ist meine eigene Freiheit. Und wir dürfen da nicht in Schadenfreude verfallen und sagen, die haben es jetzt aber verdient. Das ist staatliche Willkür. Und nur um das Formargument vorwegzunehmen, ein Richter hat diese Präventivhaft abgesegnet, so sieht es das Polizeirecht vor. Das heißt, die Polizei erwirkt diesen Beschluss, aber es findet eben keine Verhandlung statt, keine Vertretung durch einen Strafverteidiger und keine formelle, aufwendige justiziale Aufarbeitung. Und das verkürzt den Schutz dieser Menschen in unzulässiger Art und Weise.
Ja, und du hattest jetzt, das habe ich auch noch in einer deiner Telegram-Posts gelesen, über das Berufsbeamtentum geschrieben und geschrieben, dass das quasi eine Quelle des Konformismus ist und dass es Berufsbeamtentum am besten abgeschafft werden müsste?
Aus meiner Sicht schon, ja.
Kannst du das einmal ausführen? Also sind hier Beamte ein Dorn im Auge, lieber Tom?
Nein, wir sind nicht die Beamten, nicht die Menschen,
das Beamtentum.
Das Beamtentum, was für mich ein Unterschied.
Ja.
Ich habe in meiner medizinischen Zeit und anderer wirklich Helden unter den Beamten. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Den Friedrich Pirner, der als Amtsarzt und vorher als Militärangehöriger eigentlich sein Leben lang dem Staat gedient hat und der sich ganz heroisch geradezu von Markus Söder strafversetzen und öffentlich vorführen lässt, dafür, dass er als Arzt sagt, das gibt diese Pandemie so nicht. Es gibt unter den Beamten ganz großartige Menschen. Es gibt ganz viele, die aus echtem Interesse arbeiten, aus Überzeugung. Aber das Institut des Berufsbeamtentums, bin ich der Überzeugung, seine extreme Nähe zu der oder seine extreme Hierarchieprägung, die er hat. Diese gerade schon feudalherrenartige Sprachregelung, nicht der Dienstherr, der über den Beamten verfügt, die antiquierte Titelei. Ne? Jeder Beamte hat unmittelbar aus der Verfassung folgend einen Anspruch auf eine Amtsbezeichnung, Regierungsoberamtsrat oder Unterpostsekretär. Und diese gesamte sagen wir, historisierende Geisteshaltung, die da kultiviert wird, die wirkt natürlich auch rück auf die Menschen, die dorthin gehen. Das sorgt für ein gewisses Eigenbild, für diese Einstellung, diese Kadavergehorsamshaltung, die sie oftmals haben. Wieder so ein schönes deutsches Wort. Ich finde, die gilt es zu durchbrechen. Ich bin sehr wohl der Überzeugung, dass wir öffentlich Bedienstete, Staatsbedienstete brauchen, die in besonderer Weise geschützt sind für risikoreiche Tätigkeiten, Polizei und Feuerwehr, die eine Versorgung, eine fürsorgliche Versorgung des Staates verdient haben, die auch meinen größten Respekt verdient haben und auch erhalten. Aber deswegen müssen wir sie nicht in ein quasi militärisches Ordnungsverhältnis stellen mit dem Staat, sondern ich finde, wir sollten dort eine Kultur haben, in der freie Bürger, die sich dem Gesetz unterwerfen und die dem Gesetz dienen, keine Unterwerfungsgeste ihren Chefs und Herren gegenüber empfinden, sondern wissen, dass sie eigentlich nur einen Herr haben. Und das ist das Grundgesetz. Das ist unser aller Herr. Und dem müssen wir uns unterwerfen. Das ist die Konvention. Und alle anderen, die da in diesem System arbeiten, die sind Mittel zum Zweck, um dieses Grundgesetz durchzusetzen. Und ich glaube, wenn wir also am Ende einen autonomeren Beamten haben, einen selbstbewussteren Beamten, der auch geschützt ist vor den Eingriffen seines Dienstherren, der nicht fürchten muss, geknechtet werden und unterdrückt zu werden, dann haben wir idealerweise vielleicht irgendwann Polizisten, die widersprechen. Oder Richter, die sich mehr trauen und sagen, nein, hier nicht. Denn das Schlimmste mit, was ich erlebt habe in diesen letzten 2 Jahren, waren Polizisten, die in Autos Jugendliche im Park verfolgen, die alte Leute von Bänken kujonieren, ja, und die nicht gesagt haben, nein, das mache ich nicht.
Oder morgens bei dir zum Kaffee vor der Tür stehen.
Ja, das ist immer wieder ein plakatives Beispiel, aber ich habe es ja gut überstanden und ich habe ja immer in den Schutz der Öffentlichkeit. Wir sitzen jetzt hier, ich kann drüber reden. Ja? Das hat mich selbst angefasst, aber das ist ja nicht das Problem der anderen Leute. Das, was in der großen Masse passiert, das ist das Problem.
Ja.
Der Druck mit Maskenschildern an der Tür, mit all diesen Kleinigkeiten im Alltag. Wir brauchen Staatsmitarbeiter, die sagen, ich mache nicht mit, ich gehorche dir nicht, Herr Obersekretär oder Herr Obermeister, sondern ich gehorche meinem Gewissen. Und mein Gewissen sagt, nein, das ist nicht vereinbar mit dem Grundgesetz.
Also du forderst quasi eine Kultur des Ungehorsams.
Nein, eine Kultur der Autonomie, eine Kultur der Gewissensunterwerfung in höchster Instanz. Wir haben das auf dem Papier beispielsweise bei der Bundeswehr. Nicht? Da haben wir auch als Lektion aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der Nazi-Zeit, darf der Soldat illegale Befehle eigentlich gar nicht befolgen. Der Beamte auch nicht. Dann hat er Remonstrationspflicht und muss dann zu seinem Vorgesetzten gehen und sagen, ich verlasse dieses Lokal nur unter Protest. In der Praxis findet das aber nicht statt. Warum findet es nicht statt? Weil der einzelne Beamte sagt, wenn ich einmal aus der Rolle falle, dann werde ich gar nicht groß bestraft öffentlich. Es geschieht im Kleinen. Seine Karriere ist beschädigt, er wird nicht weiter befördert, er bekommt schlechtere Bewertungen, er wird vielleicht irgendwohin versetzt. Und ich glaube, wir müssen diese Beamten unabhängiger machen von solchen Eingriffen. Wir müssen das Beamtensystem transparenter machen, sodass diese Menschen darauf bauen können, nein, solange ich mich moralisch richtig oder gewissenhaft verhalte und unter plausibler Angabe von Gewissensgründen etwas verweigere, bin ich effektiv geschützt. Und das ist in diesem Beamtenstaat, den wir haben, nicht der Fall.
Lieber Paul, lass uns auch gerne noch einen Blick rüber in die Ukraine werfen. Das ist durchaus schwierig. Wir hatten das ja auch schon während der Corona-Zeit, dass es sehr schwierig war, sich kritisch gegenüber den Ereignissen zu äußern. Gleiches gilt jetzt auch für den Krieg in der Ukraine. Jetzt sehen wir ja gegenwärtig, wir steuern auf einen sehr, sehr kalten Winter in der Ukraine zu. Russland bombardiert die zivile Energieinfrastruktur der Ukraine. Vielleicht zunächst mal, wie siehst du denn die Ereignisse da drüben und wie schätzt du auch die gegenwärtigen Ereignisse ein? Denn wir sehen ja auch hier in Berlin, ich sehe immer mehr Menschen mit ukrainischem Fahrzeug, ich sehe immer mehr ukrainische Flüchtlinge, die am Hauptbahnhof in Berlin ankommen. Wie siehst du die Lage, Paul?
Ich halte die Lage für eine Katastrophe. Wir haben an der europäischen Ostgrenze oder nahe der EU einen Krieg, der eine Katastrophe ist. Wir haben einen Angriffskrieg Russlands, der in jeder Hinsicht eine Katastrophe ist, menschlich und politisch. Ich halte die Hintergründe für sehr komplex und für sehr schwierig und glaube, dass wir uns vor allem als Deutsche, als Deutschland fragen müssen, was hätten wir davon kommen sehen müssen? Was war vielleicht, was zeichnete sich ab? Mhm. Und ich sehe eine Vielzahl von Fehlern, die im Umgang mit Russland gemacht wurden. Ob es die Expansion der NATO ist, die einfach stattgefunden hat über die letzten Jahrzehnte, eine immer weitere Ausdehnung der NATO-Ostgrenze in Richtung Russland. Das entschuldigt Putins Handeln nicht. Und das ist überhaupt nicht mein Ziel, zu sagen, der Mann musste das so tun. Mhm. Aber ich halte gut und richtig und Menschlichkeit für leider keinen Faktor geopolitisch. Das ist nichts, was Staaten untereinander beachten. Das gilt für Deutschland aber genauso sehr. Siehe Katar-Gas-Deal. Gut und richtig ist, die WM zu boykottieren. Aber faktisch nehmen wir am nächsten Tag Gasverträge von denen, weil Staaten nun mal so handeln. Das macht es nicht besser. Aber wir müssen uns fragen, haben wir in unserer EU-Politik, in unserer NATO-Politik, im Umgang mit Russland vielleicht einiges getan, was dieses Handeln begünstigt hat? Und jetzt stellen wir uns hin, betreiben da einen Katzenmann, tun so, als ob die arme Ukraine, die immer unser Vorzeige-Entwicklungsland im Osten war, nun rücklings überfallen wurde. Ich halte das nicht für den Fall. Und ich halte die Lage für sehr komplex. Wenn man dort reinhört, wenn man Kontakt aufnimmt mit Ukrainern, sieht man ein sehr gemischtes Bild. Man sieht in der ukrainischen Osthälfte eine sehr starke Affinität zu Russland und eine sehr häufige Verbreitung der Meinung, dass man sich russisch fühle, dass es alles andere als gut sei, dass der Westkurs in der Westukraine so stattgefunden hat. Ich bin zu diesem Thema kein Experte. Ich maße mir nicht an, die ukrainische Innenpolitik zu beurteilen, halte aber diesen Krieg auch für ein Scheitern der europäischen Politik. Und zwar nicht, weil man Putin falsch eingeschätzt hat, das mag dazu kommen, sondern weil man selbst seine eigene, ureigene Machtpolitik, die man verfolgt hat, nun so hintanstellt und so tut, als ob das nichts damit zu tun gehabt hätte. Mm-hmm. Und das sehe ich nicht so. Ich glaube, da hat die EU und da hat die NATO einen erheblichen Einfluss drauf. Mm-hmm. Ich bin spätestens seit dieser Pipeline-Zerstörung, nennen wir es mal so, der Überzeugung, dass hier ein mehr als doppeltes Spiel gespielt wird von Seiten Deutschlands und auch der USA und halte das alles für derartig unglaubwürdig, dass ich dann mittlerweile wirklich dem alten Satz folge, glaube nichts, was du hörst und die Hälfte von dem, was du siehst. Ich hoffe, dass in der Ukraine es bald zu einem Waffenstillstand kommt, dass man bald eine Verhandlung beginnt. Ja. Denn ich halte es für vollkommen idiotisch geradezu, hier nach Waffenlieferungen und einem Siegfrieden zu rufen. Wie soll die militärische Besiegung Russlands aussehen? Wie geht das? Als Nicht-Militärstratege kann ich nur sagen, ich kann mir...
Frag unsere Vorfahren, die können dir das vielleicht besser
beantworten. Wie kann man sich auch nur überlegen, Russland militärisch zu besiegen? Mhm. Die Konsequenz wäre ein Krieg eines Ausmaßes, den sich niemand wünschen kann. Ja. Also, ob man es gut findet oder nicht, an Verhandlungen führt doch kein Weg vorbei. Also müsste man die angehen. Mhm. Ich sehe das nicht. Und ich frage mich jetzt, welche Auswirkungen hat das auch auf unsere Lage hier im Winter? Mhm. Ja, wenn es in der Ukraine sehr kalt wird, so weit sind wir nicht entfernt. Was hat das für Auswirkungen auf unsere Energieversorgung? Und ich mache mir da große Sorgen. Mhm. Aber ich setze auch immer dazu, ich glaube nicht, dass Russland eine atomare Auseinandersetzung auch nur riskieren würde. Es kann auch nicht in deren Interesse sein. Mhm. Insofern fürchte ich, sind die Leidtragenden weiterhin die Menschen in der Ukraine. Mhm. Und für uns hat es wirtschaftliche Folgen.
Mhm. In deutschen Medien wird ja immer wieder gesagt, mit dem blutrünstigen Diktator Putin könne man keine Verhandlungen führen. Dennoch, wir sehen ja auch gegenwärtig die Situation, wir befinden uns militärisch in quasi einer Pattsituation gegenwärtig. Wäre es tatsächlich vonnöten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, so sehen wir es ja auch viele Politiker, zumindest Sarah Wagenknecht, Oskar Lafontaine etc. Stichwort Sarah Wagenknecht, sie sprach vor kurzem im Bundestag von einem Wirtschaftskrieg, den wir gegenwärtig gegen Russland führen und hat dafür auch viel Kritik einstecken müssen, meinte hinterher dann auf ihrem Kanal, ob sie nicht vielleicht besser von einer wirtschaftlichen Sonderoperation hätte sprechen sollen. In einem weiteren Video sprach sie auch von der dümmsten Regierung Europas, die wir hier in Deutschland haben. Kannst du ihr dabei pflichten?
Yes. Ich unterstelle dir auch da wieder eine Suggestivfrage. Sarah Wagenknecht ist ja ein Phänomen, nicht? Und sie schafft es ja, sie hat es neulich auf den Titel des sehr rechten Magazines Kompakt geschafft, mit der Betitelung Kanzlerin für Links und Rechts. Mhm. Und das, weiß ich aus Kreisen der AfD, macht der AfD sehr viel Angst, weil diese Frau ja in ganz hervorragender Art und Weise sehr viele Themen auch dieser AfD mit einfängt. Ich halte Sarah Wagenknecht für eine der klügsten politischen Köpfe, den wir momentan haben. Das ist völlig unstrittig. Eine ganz bodenständige, ganz scharfe, messerscharf analytische Person. Ich selbst teile nicht ihre sehr linke Grundhaltung, aber halte sie für brillant in dem, wie sie auftritt und schließe mich inhaltlich voll und ganz an. Das ist evident, dass wir die dümmste Bundesregierung aller Zeiten haben. Wenn meine Außenministerin die Länder kennen will, die 100.000 Kilometer von uns entfernt liegen, bei 40.000 Kilometer Erdumfang, da fragt man sich, also wir haben eine Regierung mit Ministern, die Grundschule nicht absolvieren könnten. Ja, da muss man Sarah Wagenknecht ganz formell beipflichten. Die Frage ist, was folgt daraus? Wir sehen eine Dämonisierung der Russen in Deutschland. Putin wird mit Hitler verglichen. Das ist schon im ersten Schritt. Das ist derartig grotesk. Es war früher eine goldene Regel. Sobald der Hitler-Vergleich da ist, ist die Diskussion entgleist und muss nicht fortgeführt werden. Jetzt begann sie mit dem Hitler-Vergleich. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es ist einfach absurd. Es geht nicht um Verhandlungen mit Herrn Putin, sondern mit den Russen in Gänze. Ich bin der festen Überzeugung, dass es wie immer ist. Es wird immer gesprochen. Während wir hier sitzen, werden die in irgendeiner Form reden. Die Frage ist, ob es in die politische Geschichtenerzählung der EU und der NATO passt und wie man es der Ukraine erklären möchte, dass nun verhandelt wird. Weil bisher die Losung lautet, Waffen liefern, Siegfrieden.
Sanktionen verhängen.
Sanktionen weiter verhängen. Dass wir uns selbst damit in die eigenen Füße schießen, ist aus meiner Sicht auch evident. Die russischen Gasabsätze sind stabil und Ölabsätze. Nun verzichten wir gratismutig darauf und liefern uns aus Katar das One-Love-Gas selbst. Ja. Russland verkauft es derweil an China und man könnte meinen, China hintenrum vielleicht an uns wieder zurück. Die Frage ist auch hier wieder nur, wann ist der Schaden so groß dieser antideutschen Politik der deutschen Regierung, dass sie es nicht mehr weitertreiben können. Es wird irgendwann zu einer ähnlichen Situation kommen wie in der Corona-Situation, dass die Verantwortlichen versuchen werden, sich davon abzusetzen. Mhm. Und das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen.
Mhm. Lieber Paul, ich möchte so langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen und dabei noch einen kleinen Blick mit dir wieder rüber ins ferne Katar werfen. Dort findet nämlich morgen das entscheidende finale Spiel der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica statt. Wie ist denn dein Tipp für das weitere Vorgehen des Turniers? Wird Deutschland am Ende doch noch Weltmeister werden können?
Du weißt ganz genau, dass ich von Fußball so gar keine Ahnung habe, noch weniger als von China, und deswegen ist die Frage gemein. Also bei dem Auftaktspiel, was ich erlebt habe, und vor allem, ich glaube, bei der Frustration, die diese Mannschaft erleiden muss, das hat man ja gehört, ein Thomas Müller hat sich geäußert und hat sinngemäß gesagt, lasst uns doch mal in Ruhe spielen und lasst uns mit der Politik in Ruhe. Ich wage die Prognose, dass diese Mannschaft nicht so weit kommen wird. Nicht, weil ich die Kompetenz hätte, das fußballerisch zu beurteilen, sondern weil ich glaube, dass die derartig demoralisiert wurden durch die Umstände, dass die auch sagen, macht euren Scheiß doch alleine. Und ich wünsche dieser Mannschaft ein würdevolles Ausscheiden in irgendeiner Art und Weise. Ja? Und ich wünsche der Politik ein Scheitern mit ihrer großmutigen Gratismutigkeit. Und hoffe insofern, dass die Gesichtswarnung vom Platz gehen kann. Ich glaube, sehr weit kann es nicht gehen.
Das heißt, du siehst quasi, dass das sportliche Versagen auch auf politischer Ebene in symbolischer Bedeutung miteinander einhergehen.
Ich glaube, in so einer für eine Hochleistungssituation ist ja auch für Berufsfußballer ist, wo die moralische Komponente ganz, ganz wichtig ist. Da ist sportlicher Erfolg ja nahezu ausgeschlossen, wenn man die ganze Zeit von allen Seiten so ein Querfeuer bekommt. Mhm. Und egal, was man macht, das ist falsch. Es ist eine Demütigung gewesen, auch für einen Manuel Neuer, ob man nun dafür ist oder dagegen, dass er mit seiner Regenbogenbinde am Arm auf den Platz läuft. Aber sie werden ja regelrecht vorgeführt und gedemütigt, diese Menschen. Ja. Und dabei ist es, glaube ich, ganz schwierig, dann Höchstleistung zu bringen.
Und mir ging es so. Und ich erinnere mich noch, früher konnte man Fußball gucken und hat einfach mal nur Fußball geschaut. Wenn man gegenwärtig anschaltet, ist es mehr zu einer Politik-Satire-Show verkommen.
Du, so alt sind wir ja noch nicht. Jetzt fangen wir auch schon an, von früher mal zu reden. Aber ich bin mittlerweile, wir müssen da durchaus zurück zu ein paar Punkten. Früher konnte man Frauen angucken und ihnen Komplimente machen. Man konnte einfach Fußball gucken und mal zu viel trinken. Und ich hoffe, dass wir noch bevor Ende meiner Lebzeit auch wieder dahin zurückkommen. Denn das ist kein antiquiertes, sondern ich glaube, es ist einfach eine Freiheit von permanenter Schuldgefühle. Da waren wir vorhin ja auch schon. Und Das heißt eigentlich Endwokeness. Lass uns diese Boko Haram-Bewegung endlich zu Ende bringen und mit diesem Spuk aufräumen, dann können wir auch wieder Fußball genießen.
Mit diesen Worten, lieber Paul, vielen Dank dir für das schöne, spannende Gespräch und dir weiterhin alles Gute.
Danke gleichfalls, danke für die Einladung.
Liebe Community, auch euch vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne ein Abo da, kommentiert das Video und verbreitet es auf allen sozialen Kanälen da draußen. Bis zum nächsten Gespräch hier. Ciao.
Das war der RTDE Podcast.